Ja, letzten Sonntag beim Abendmahls- und Zeugnisgottesdienst haben wir gemeinsam über das Bekennen nachgedacht. Und bei unserer Taufe, da haben wir ja öffentlich bekannt, dass wir uns für Christus entschieden haben und dass wir ihm nachfolgen wollen. Wir haben öffentlich bekannt, dass Jesus Christus unser Retter und Herr ist. Aber wie sieht es heute mit deinem und mit meinem Bekenntnis aus? Bekennst du dich zu Jesus Christus? Leben und verkündigen wir Jesus Christus? Heute darf doch jeder glauben, was er will. Ich habe meinen Glauben und du hast deinen. Ich bevorzuge meinen Glauben nur für mich selbst, ohne jemanden damit gewinnen zu wollen. Oder verbalisieren wir unser Bekenntnis nur noch privat, also nur noch hier so unter uns? Sind wir heute noch beauftragt, Jesus in der Welt zu bekennen und alle Völker zu Jünger Jesu zu machen? In diesen ersten 13 Versen von Jesaja 49, da erfahren wir, wie weitreichend Gottes Heilsplan reicht, dass er durch seinen Diener in diese Welt hineinbringen will. Und Gott spricht da zu seinem Volk, das zu diesem Zeitpunkt im babylonischen Exil war, dass Gott sie zurückbringen wird. Er wird Israel zurückbringen und er wird das verwüstete Erbe, Jerusalem, ihr Land, wird er wiederherstellen. Aber noch viel mehr. In Vers 6 sagt Gott eindrucksvoll: Es genügt nicht, dass du mein Diener bist, nur um die Stämme Israels wieder aufzurichten und Israel zur Umkehr zu führen. Ich mache dich auch zum Licht für die Völker und zur Rettung für die ganze Welt. Er sagt: Ich habe eine größere Vorstellung der Rettung als nur eure Rückkehr aus dem Exil. So großartig das auch sein wird, ich werde allen Völkern der Erde Heil bringen. In Vers 12 wird das dann sehr anschaulich beschrieben, denn es heißt da, dass Gott durch seinen Knecht beginnt, sein Volk zu sammeln. Und zwar nicht nur aus dem Osten, also aus Babylon, sondern sie werden auch aus dem Norden und aus dem Westen und aus dem südlichsten Ägypten kommen. Das bedeutet, Gott sagt, dass ich mein Heil allen Völkern bringen werde. Menschen aus allen Völkern werde ich zusammenbringen und sie werden zusammenkommen und ich werde ein internationales, ein multiethnisches Volk Gottes schaffen. Und dann in Vers 13 wird beschrieben, wie tatsächlich die Berge anfangen zu jubeln, eine Vision eines neuen Himmels, einer neuen Erde, in denen alles Leid, aller Zerfall, alle Krankheiten, ja sogar der Tod überwunden sein wird. Doch gleich darauf bekommen wir in Vers 14 eine sehr skeptische und misstrauische Antwort. Es heißt da: Zion aber sprach. Zion war ein kleiner Hügel innerhalb Jerusalems, auf dem der Tempel gestanden hatte. Und dieser war zerstört worden, als die Babylonier kamen und die Stadt plünderten und verwüsteten. Zion, der Hügel, war zu einem Begriff geworden, der nicht nur für Jerusalem, sondern für ganz Israel galt. Zion aber sprach, bedeutet also: Israel aber sprach. Und trotz dieser allumfassenden Verheißung des Heils sehen wir Israel in Vers 14 skeptisch sagen: Aber ich fühle mich nicht geliebt. Du hast mich verlassen und vergessen. Was für eine liebevolle Verheißung in diesen ersten 13 Versen. Ich bringe euch zurück. Ich bringe euch wieder zusammen. Ich werde durch euch das Heil für alle Völker bringen. Doch Israel meint, ich fühle mich im Stich gelassen. Du hast mich verlassen und vergessen. Meine Bedürfnisse sind nicht gestillt worden. Ich bin von Not umgeben. Seht euch Zion an. Zion liegt in Trümmern. Der Tempel war unsere Gewissheit, dass du uns liebst. Du liebst uns nicht, einfach nicht. Es ist nicht so, dass Israel den Verheißungen Gottes nicht glaubte. Es ist für unser menschliches Herz möglich, in der Gegenwart einer Wahrheit zu leben, an die man glaubt, ohne dass diese Wahrheit die Art und Weise, wie man fühlt oder wie man lebt, beeinflusst. Wir sagen zwar mit dem Kopf, ich glaube fest daran, dass Gott mich liebt, aber es hat leider überhaupt keinen Einfluss auf mein Leben und auf die Art und Weise, wie ich lebe, und es formt uns in keiner Art und Weise. Wir sagen vielleicht, oh, ich glaube, ich bin ein Kind Gottes. Ich glaube, dass Gott mich liebt. Aber es gibt alle möglichen Beweise in mir, die dagegen sprechen. All diese unbeantworteten Gebete, all diese Fehler und Schwächen in mir. Deshalb kann ich die Liebe Gottes nicht fühlen. Und sie ist keine Realität für mein Herz, für mein Leben. Wenn wir diese Realität nicht überwinden und mein Glaube nicht Einfluss auf mein Leben hat, es verändert, es formt, dann fangen wir an, Liebe und Selbstannahme aus anderen Quellen, in anderen Quellen zu suchen und zu schöpfen. Wir werden anfangen, unsere Karriere schlecht auszusuchen. Wir werden Beziehungen aufrecht halten, in denen wir nicht bleiben sollten. Wir werden uns in Hektik und in Arbeit stürzen. Wir werden alles Möglichste tun, um Liebe und Annahme in diesen Dingen zu bekommen, weil wir es nicht darin bekommen, woran wir eigentlich glauben, dass Jesus, dass Gott uns liebt. Und wie geht Gott damit um? Wie geht Gott mit dieser Verzagtheit um, mit diesem Gefühl der Verlassenheit und mit diesem Empfinden, vergessen worden zu sein? Und diese Antwort Gottes finden wir in Vers 15, wo er dann sagt, und es bewegt mich sehr, kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es übers Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Interessanterweise sagt Gott hier nicht einfach nur, jetzt reiß dich zusammen. Ich habe einen großen Plan. Ich mache dich zum Licht für die ganze Welt. Nein, er lässt sich unterbrechen, er hört auf und er geht auf Israels Gefühle ein. Aber dabei gibt er nicht nur eine emotionale Unterstützung, sondern er appelliert auch an unseren Verstand, auf Wahrheit. Und Gott sagt hier in Vers 15, ich möchte, dass du denkst. Ich möchte, dass du nachdenkst. Ich möchte, dass du meine Wahrheit so eng wie möglich mit den Gefühlen deines Herzens in Verbindung bringst, bis sie beginnt, dich zu verändern, bis dein Denken und deine Gefühle anfangen, sie zu beeinflussen. Gott möchte, dass wir über die Bindung zwischen einer stillenden Mutter und ihrem Säugling, ihrem Kind nachdenken und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Timothy Keller spricht davon, dass es mindestens drei Gründe gibt, warum eine Mutter ihr Säugling nicht vergessen kann. Und warum diese Bindung zwischen einer stillenden Mutter und ihrem Säugling so stark ist. Wohl stärker als jede andere menschliche Bindung überhaupt. Erstens kann eine Mutter ihr Säugling nicht physisch, also biologisch gesehen, vergessen. Eine Mutter braucht keinen Wecker, der ihr sagt, ups, es ist Zeit, das Baby zu stillen. Denn sie fühlt sich automatisch einfach unwohl, wenn sie das Baby nicht stillt, weil die Milch durch ihre Prolaktine einströmt. In anderen Worten, eine Mutter kann ihr Kind nicht vergessen, weil sie auf ganz natürliche Art und Weise rein körperlich, rein biologisch zu ihrem Kind hingezogen ist. Zweitens, eine Mutter kann ihr Kind emotional nicht vergessen, denn das Stillen setzt nicht nur Prolaktine frei, die für die Milch sorgen, sondern es wird auch Oxytocin freigesetzt, ein Hormon, das ein Gefühl der Freude und der tiefen Zufriedenheit auslöst. Weiter ist die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind nicht nur biologisch und emotional gefühlsmäßig, sondern drittens auch bedingungslos. Jede andere Art von Beziehung, eine Freundschaft oder denken wir an unsere Ehebeziehung. Wir haben uns einander die Treue versprochen, aber selbst dann ist es immer ein Geben und ein Nehmen. Und wenn es kein Geben und Nehmen mehr gibt, wenn die Beziehung nicht auf Gegenseitigkeit beruht, geht die Ehe menschlich gesehen irgendwann einfach auseinander. Wenn wir uns aber die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Säugling anschauen, gibt es da ein Geben und ein Nehmen? Nein, es ist nur ein Nehmen, Nehmen und Nehmen. Das Kleinkind tut überhaupt nichts, um sich die Liebe der Mutter zu verdienen. Und doch dreht sich das ganze Leben der stillenden Mutter 24/7 um ihr Säugling. Die ganze Zeit, einfach alles dreht sich um ihr Säugling. Sie kann es nie alleine lassen, nie vergessen, bedingungslos, aufopfernd und unvergänglich ist die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Und jetzt sagt Gott, ich möchte, dass du sie mit mir vergleichst. Es heißt da, und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Im Hebräischen heißt es eigentlich, sie wird vergessen. Ich aber vergesse dich niemals. Meine Liebe zu dir ist bedingungslos, wird nicht zerstört werden. Meine Liebe für dich ist bedingungslos und unzerstörbar für immer. Siehst du die Liebe deiner Mutter? Sie ist nichts im Vergleich zu meiner Liebe zu dir. Alles in meiner Herrlichkeit, alles in meiner Treue, alles in meinem Wesen zieht mich zu dir. Ich bin ein Gott der Treue. Ich bin ein Gott der Liebe. Ich bin unendlich viel größer als eine stillende Mutter, die sich jeden Tag, die ganze Zeit um ihr Kind kümmert. Manchmal, wenn man eine stillende Mutter beobachtet, sieht man ein inneres Strahlen auf ihrem Gesicht. Und Gott sagt uns hier, das ist nur ein blasser Hinweis auf meine Freude an dir. Und dann in Vers 16 spricht Gott weiter, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine Mauern habe ich ständig vor Augen. Wenn er sagt, deine Mauern habe ich ständig vor Augen, dann spricht er hier über Jerusalem. Er redet zu Jerusalem, das einst Mauern hatte, jetzt aber keine mehr da sind. Und trotzdem sagt er, deine Mauern habe ich ständig vor Augen. Es ist so, wie wenn er uns sagen würde, dein Leben ist immer vor mir. Alles, was mit deinem Leben zu tun hat, ist mir ganz klar, ist mir immer gegenwärtig. Ich vergesse dich nie. Ich bin mehr auf dich fixiert als eine stillende Mutter auf ihr Kind. Bedingungslos. Du gibst mir nichts. Du nimmst nur. Nimmst und nimmst. Völlig egoistisch. Du gibst mir nichts. Und trotzdem liebe ich dich absolut bedingungslos für immer und für ewig. Liebe Geschwister, Gottes Antwort hier gilt heute auch dir ganz persönlich. Wie wirkt diese Wahrheit in deinem Herzen hinein? Wie wirkt diese Wahrheit in dein Leben hinein? Letztendlich sind es ja nicht nur Worte, sondern Taten, die uns wirklich davon überzeugen, dass jemand mich liebt. Worte der Zuneigung sind sehr wichtig. Aber was wir wirklich sehen wollen, sind ja eigentlich Taten, Aktionen. Und eines der frustrierendsten Dinge am Elterndasein ist es vielleicht in gewisser Weise, wenn das Kind alt genug ist und erst anfangen kann zu sprechen. In den ersten 10 Jahren unserer Kinder haben wir bereits unser ganzes Leben um das Kind herum gewickelt. Wir haben bereits unzählige Opfer gebracht. Unser ganzes Leben hat sich verändert, ja, besonders mit dem ersten Kind. Aber für unser Kind ist das völlig, es kann es nicht nachvollziehen. Es ist völlig unsichtbar für unser Kind. Unser Kind kann es nicht verstehen, was wir getan haben. Vielmehr gilt, meine Eltern sind doch dafür da, um meine Bedürfnisse, um meine Wünsche zu stillen, zu erfüllen. Und wenn wir dann Ähnliches sagen wie, nein, das kannst du nicht essen, nein, nicht anfassen. Pass auf, ja, das kannst du nicht tun. Dann schreit unser Kind auf und manchmal offen heraus und manchmal aber auch unterschwellig, du liebst mich nicht. Vielleicht würden wir dann zurückschreien wollen, du kleiner Scheißer, ich habe mich für dich aufgeopfert. Du hast überhaupt keine Ahnung. Merken wir nicht, dass wir das mit Gott genauso machen? Wir lesen die Bibel und sehen Worte, Worte und Worte und wir sagen, warum tust du jetzt nichts für mich? Liebst du mich denn nicht? Oder warum erhörst du meine Gebete jetzt nicht? Wir werden aufgefordert, durch dieses Bild neu über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Gott spricht zu uns, indem er sagt, ihr habt das Ausmaß meines Opfers für euch noch nicht erkannt. Und die wichtigste Liebestat, auf die es wirklich ankommt, ist nicht die, um die ihr euch jetzt gerade Sorgen macht. In Vers 16 heißt es dann nämlich, unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Damals war es ein üblicher Brauch, dass ein Diener mit dem Namen seines Herrn auf seiner Hand gekennzeichnet oder tätowiert wurde. Der Name des Herrn konnte zwar auf der Hand des Dieners tätowiert sein, aber niemals, niemals andersrum. Das würde ja dann bedeuten, dass der Herr dem Diener treu ergeben ist. Und genau das haben wir hier in diesem Text. Ein unglaubliches Bild der Liebe Gottes. Das hebräische Wort bedeutet aber noch mehr als nur eine Tätowierung oder eine Einschrift. Es heißt, ich habe dich in meine Handflächen eingraviert oder eingeritzt, ja, mit Hammer und Meißel oder mit einem Dorn. Jahrhunderte später, da gab es einen Mann namens Thomas. Und Thomas war wie Israel, von Zweifel erfüllt. Aber Jesus Christus erscheint ihm und sagt, schau auf meine Hände, spüre meine Liebe. Es ist nicht nur Gerede, es ist Wirklichkeit, eine Tat. Ich habe das für dich getan. Aber ich kann nicht glauben, dass Gott mich wirklich liebt. Denn ich habe schreckliche Dinge getan, denken wir vielleicht. Am Kreuz wurde Jesus verlassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat die Verlassenheit auf sich genommen, die wir verdient hätten. Und deshalb wird Gott uns niemals verlassen. Er liebt dich so bedingungslos, wie eine Mutter ihren Säugling liebt. Und das ist es wohl, was Eltern einem Siebenjährigen sagen würden wollen. Wenn du siehst, was ich sonst noch alles für dich getan habe, vertraust du mir dann jetzt bitte? Gott ist wie eine gute Mutter, die immer hinter dir her ist, die Himmel und Erde bewegen wird, nur damit es dir gut geht und damit du leuchten kannst. Und genau dazu sind wir berufen worden, zu leuchten. Ein Licht zu sein für alle Völker. Und Paulus und Barnabas erkennen in Apostelgeschichte 13, Vers 47, genau durch diesen Text aus Jesaja 49, einen göttlichen Befehl, Christus unter den Heiden zu verkündigen. Von Anfang an war das eine Idee Gottes. Und in allen drei Hauptbündschlüssen mit Israel, den Abraham-Bund, den Sinai-Bund und den David-Bund, enthalten diese Verantwortung Israels den anderen Nationen gegenüber. Und das beinhaltet immer beides. Ein Licht zu sein durch unser Leben, so dass andere dazukommen, dass sie angezogen werden, dass sie teilhaben wollen. Aber auch indem wir das Licht verkündigen. Das heißt, dass wir aktiv werden, dass wir hinausgehen, dass wir Menschen aufsuchen und diese Heilsbotschaft verkündigen. Aber genauso wie das Volk Israel sind auch wir oft sehr blind, sehr kurzsichtig für das große Bild Gottes, wozu er uns eigentlich berufen hat und befähigt hat. Wir suchen nach Sicherheit. Wir fühlen uns nicht geliebt. Wir fühlen, wir sind vergessen worden. Und so bleiben unsere Gedanken nur bei uns selbst stehen. Und unser ganzes Leben dreht sich nur noch um unseren eigenen Bauchnabel. Und ein jeder von uns weiß wohl ganz genau, welches dieser Fokus in meinem Leben ist, in deinem Leben ist. Wir reden vielleicht leicht darüber, dass wir Menschen in die Nachfolge Jesu einladen wollen. laden wir sie denn tatsächlich auch ein? Oder meinen wir nur, es wäre schön, falls sie kommen würden? Und wenn wir sie wirklich einladen, trauen wir uns, die Einladung deutlich auszudrücken? Zieht die Einladung andere Menschen an, weil sie von einem glaubwürdigen Zeugen ausgestrahlt wird? Wann habe ich zum letzten Mal jemanden konkret in den Gottesdienst unserer Gemeinde eingeladen, um ihn für Christus und seine Gemeinde zu gewinnen? Jemand, der ohne Gott lebt? Jemand, der noch keine klare Entscheidung für Christus gemacht hat? Jemand, der vielleicht vom Glauben abgedriftet ist? Jemand, der auf der Gemeindeliste figuriert, aber sich nicht mehr zu Christus und seiner Gemeinde bekennt? Vielleicht jemand, der nur Spanisch spricht, den ich aber einlade und mit ihm gemeinsam in unserem Culto Español gehe? Ja, wann hast du zum letzten Mal jemanden bewusst eingeladen? Oder hast du schon mal? Ganz sicher werden wir auch bereit sein müssen, Nachteile in Kauf zu nehmen, wenn wir Christus bewusst leben und verkündigen wollen. Damals wurde Jesus abgelehnt und gekreuzigt. Damals wurden unsere Vorfahren, die Täufer, abgelehnt und verfolgt. Wenn wir gegen den Strom schwimmen, wenn wir einen alternativen Lebensstil leben, wenn wir unser Gemeindeleben radikal gemeinschaftsbezogen ist, wenn wir mit Geld und mit Zeit und mit unserem Einfluss ethisch und verantwortlich umgehen, dann werden wir vielleicht schief angesehen, aber nicht verfolgt. Manchmal werden wir sogar bewundert, aber oft wird unsere bewusste Nachfolge dennoch Nachteile mit sich bringen. Besonders, wenn wir immer ehrlich sein wollen, wenn wir großzügig spenden, wenn wir den Ruhetag heiligen, wenn wir uns auf die Seite der Benachteiligten stellen, wenn wir überzeugend Menschen zu Jesus einladen, wenn wir Jesus nicht nur als unseren Herrn, sondern als Herrn der Welt verkündigen. Den Gekreuzigten zu bekennen, heißt, wie der Gekreuzigte zu leben. Seine Prioritäten anzunehmen, seine Botschaft zu verkündigen, seinen Kreuzesweg zu gehen. Ihn kostete es das Leben. Uns wird es wohl auch etwas kosten. Jesus nannte das Kreuztragen und definierte damit die Nachfolge. Petrus hat das so auf den Punkt gebracht. In 1. Petrus 2, Vers 21. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Geliebt, um zu lieben. Kann eine Mutter ihren Säugling vergessen? Bringt sie es über Herz, das Neugeborene seinem Schicksal zu überlassen? Und selbst wenn sie es vergessen würde, ich vergesse dich niemals. Unauslöschlich habe ich deinen Namen auf meine Handflächen geschrieben. Deine Mauern habe ich ständig vor Augen. Geliebt, um zu lieben. Unsere Berufung, ein Licht zu sein, wird durch die Liebe Gottes motiviert. Wir leben und verkündigen Jesus Christus als unseren Herrn. Dann lieben wir unseren Nächsten, dann laden wir unsere nichtchristlichen Freunde in Gottes Familie ein, wo sie auch Gottes Liebe erfahren können. Wenn es unser Ziel ist, uns selbst und andere, die in die Gemeinde kommen, zu Jüngern zu machen, dann sind wir dem Missionsbefehl Jesu gehorsam. Das heißt, dann folgen wir Jesus nach und führen seine Mission und seinen Auftrag aus. Liebe Geschwister, wir sind unendlich und unbegreiflich sehr geliebt. Lasst uns diese Liebe leben und verkündigen. Gott sei uns darin gnädig. Lasst uns beten. Stehen wir auf dazu. Ja, danke, Herr, dass wir auch heute wieder dein Wort vor uns haben und dass wir uns unter dein Wort stellen dürften. Und Herr, du hast durch deinen Geist zu uns gesprochen und wir müssen bekennen, dass wir oft nur auf uns selbst fixiert sind, dass sich alles nur um unsere eigenen Bauchnabel dreht und wir dich und deine Liebe und deine Berufung nicht sehen, dass sie nicht Fuß fasst in unsere Herzen und in unserem Leben. Herr, vergib du uns und schenk, dass wir uns anhand dieser Wahrheit und anhand dem, was du für uns getan hast am Kreuz, du gabst dein Leben für uns, du hast unsere Namen in deine Hände geritzt, Herr. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und dir danken. Und Herr, schenk, dass diese Retterliebe, diese Liebe uns erfassen möge, dass sie von uns Besitz ergreifen möge und dass wir bereit sind, deinen Weg zu gehen, diesen Weg der Nachfolge, wo du unser Herr bist in allem, was unser Leben ausmacht. Und Herr, dass wir dich mit freudigem Herzen, mit dieser überfließenden Liebe, dass wir dich verkündigen, in dem, wie wir leben, wie wir unseren Alltag gestalten und indem wir bewusste Schritte machen, um andere Personen für dich zu gewinnen, dass sie auch Teilhaber dieser Gemeinschaft deiner Kinder sein können, Herr. Herr, danke, dass du da bist, dass du uns liebst, dass du uns berufst, dass du uns befähigst und dass wir deine Diener sein dürfen. Sei uns darin gnädig. In Jesu Namen. Amen.